ist ja Urlaubszeit. Wir heißen die herzlich willkommen nochmal, die jetzt wieder zurückgekehrt sind aus dem Urlaub, erholt und frisch. Und normalerweise macht man im Urlaub so eine sanfte Tour dann, ne? In der Verkündigung macht man das etwas, ja, sanfter oder so. So, aber der Heilige Geist hat wirklich mir was aufs Herz gelegt, und da macht der Herr auch keinen Urlaub in der Hinsicht, sondern das Wort Gottes brauchen wir immer als prophetisches Wort, was in unsere Situation hineinspricht. Ich habe das so deutlich empfangen, dass dieser zweite Petrusbrief so klar in unsere Situation jetzt hineinspricht. Und so hatten wir vergangene Woche damit angefangen, uns mit dem zweiten Petrusbrief zu beschäftigen, und heute werde ich dort weitermachen, und es wird noch nicht das Ende sein. Ich hatte letzte Woche einige Sachen dazu gesagt, zu den ganzen Zusammenhängen und so weiter, werde ich heute nicht wiederholen. Aber eine Sache möchte ich noch ergänzen. Und zwar, warum ist dieser zweite Petrusbrief für unsere Zeit jetzt so wichtig? Es sind die letzten Worte eines Apostels, der als erster berufen wurde, mit meinem Namensvetter zusammen. Also ist mein großer Bruder in dem Sinne, Petrus und Andreas waren die ersten Jünger, die berufen wurden. Und er war derjenige, dem Jesus schon vorhergesagt hatte, dass er eines Tages auf eine ähnliche Art und Weise sterben würde wie Jesus selbst. Und ich hatte es letzte Woche schon erwähnt, kurz vor seiner Kreuzigung durch Nero im Jahr 68 dann nach Christus wurde er dann gekreuzigt. Und er hat gesagt, ich bin es nicht wert, wie mein Meister zu sterben, und bitte kreuzigt mich verkehrt rum. Das heißt, Petrus wurde mit dem Kopf nach unten gekreuzigt und er starb dann relativ schnell. So, und dieser Petrus hat aber hier in seinem Brief, in dem zweiten Brief, hat er 66 nach Christus, 2 Jahre vor seiner Hinrichtung, hat er dann nochmal so sein Vermächtnis weitergegeben. Und er schreibt nicht nur an die jüdischen Gemeinden, sondern auch an die heidenchristlichen Nationen. Und er gibt dort etwas weiter. Und um das mal zu erfassen, warum das in unsere Zeit hineinspricht, er hat ja er hat 35 Jahre Dienstes hinter sich unter den Gemeinden und hat vieles erlebt und ist selber gereift im Glauben. Und dann sagt er im ersten Kapitel, Petrus 1, Vers 12 und 13, und das war das Thema von letzte Woche, er hat die Christen aufgeweckt durch Erinnerung. Weil es gibt immer wieder Phasen, wo man geistig irgendwo ermüdet oder einschläft und irgendwo in so einen Ermüdungszustand kommt, Dämmerzustand. Und das erkannte der Petrus. Und seine letzten Worte waren diejenigen, er hat das geschrieben, den zweiten Brief, um die Gläubigen aufzuwecken, um sie zu erinnern. Und an was wollte er sie erinnern? Steht im Vers 12. Er wollte sie an das erinnern, was sie schon als Wahrheit erkannt haben, aber noch nicht in ihrer Tiefe ergriffen haben, sodass es ihnen immer wieder weggerutscht war. So, und dann fängt er sie an, zurückzuerinnern an das erste Kommen von Jesus Christus, was er ja miterlebt hatte. Er hat ja Jesus dann auch verleugnet, Jesus hat ihn wieder angenommen. Er hat es alles live miterlebt, auch den Auferstandenen. Das heißt, im ersten Kapitel, er wendet die Gläubigen, führt sie zurück zum ersten Kommen von Jesus Christus und zu all den Segnungen, die Christus Jesus uns erworben hat. Daran erinnert die Gläubigen als erstes. Und dann geht er im selben Kapitel, wendet er den Blick von dem augenblicklichen Zustand in die Erinnerung an das, was Christus getan hat und was wir empfangen haben, um ein Leben zu führen, wie es im ersten Kapitel steht, was Gottes Willen entspricht. Und dann wendet er den Blick sofort nach vorn und spricht im letzten Teil des ersten Kapitels und dann im Vers Kapitel 2 und 3 über das zweite Kommen des Messias. Und er verwendet sehr viel Zeit dafür, über das zweite Kommen von Christus Jesus zu sprechen. Und so ist es, als das Gesamtzeugnis der Schrift ist, dass über das erste Kommen von Jesus ca. 1200 Prophezeiungen in der Bibel stehen, davon 318 im Neuen Testament. So, und aber 2400 Prophezeiungen vom zweiten Kommen von Christus. So, und von dem zweiten Kommen des Messias, was unmittelbar vor uns liegt, was in zwei Etappen eigentlich verläuft, handelt jeder 30. Vers des Neuen Testamentes. Das heißt, das ist das meist erwähnte Thema im Neuen Testament und das zweitmeist erwähnte Thema der gesamten Schrift. So, und genauso macht es der Apostel Petrus. Und durch den Heiligen Geist richtet er den Blick der Gläubigen zurück auf das, was Christus bei seinem ersten Kommen getan hat, dass sie das voll erkennen, dass sie es im Glauben ergreifen und im praktischen Leben anwenden. Das war seine Sorge. Und er hat sie daran erinnert, damit sie wach werden, dass sie erkennen, was sie alles in Christus empfangen haben, dass sie nicht unter dieser Bedrückung ihr Leben führen und in diesen Schlafzustand kommen, sondern dass sie beständig wach sind. Er will sie aufwecken durch Erinnerung. Und dann wendet er den Blick nach vorn auf das zweite Kommen. Das ist jetzt mal grob zusammengefasst, das, was der zweite Petrusbrief beinhaltet. Und da müssen wir tiefer reingehen, weil das genau unsere Situation heute betrifft. Aber wir gehen nochmal in den Teil rein, den ersten Brief vom letzten Mal. Er hat sie erinnert an das, was sie schon als Wahrheit erkannt haben. Und dann sagt er im ersten Kapitel, ich erwähne nur noch die eine Aussage, wo er sagt, in Christus habt ihr alles empfangen, was ist der Vers, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Die göttliche Kraft Gottes hat uns in Christus alles geschenkt, was zum Leben in Gottseligkeit dient. Und ihr habt alle wunderbaren Verheißungen durch Christus Jesus empfangen, der nächste Vers 4, damit ihr durch diese Verheißung Teilhaber der göttlichen Natur werdet, das heißt, damit ihr Christus ähnlich werdet. Kurz gesagt, Gott hat dich in Christus so gesegnet, dass er seinen einzigen Sohn für dich gab. Er hat das Beste, was er hatte, in dich und in mich investiert. Und zwar alles hast du empfangen in Christus. Da ist nichts ausgenommen. Und du kannst nicht sagen, ich habe einen Mangel hier, da und dort. Da sagt Gott, ich habe dir in Christus alles geschenkt. Wenn du einen Mangel hast in deinem christlichen Leben, wenn du hier nicht weiterkommst und da nicht weiterkommst, wenn du dort eine Blockade hast oder dort da eine Blockade, dann habe ich die gute Botschaft des Evangeliums, die Petrus hier widerspricht, in Christus ist dir alles geschenkt. Geh zu ihm, du Buße für deine Sünden, dem Demütigen gibt Gott Gnade und empfange die Gnade der Verheißung, die Gott für dich hat. Empfange es im Glauben, wende es in deinem persönlichen Leben an. Und du wirst es erleben. Und ich könnte dir aus meinem Leben viele Beispiele erzählen, dass genau das funktioniert. Amen. Und so bleiben wir in einem Wachzustand, in dem wir immer wieder erinnert werden an das, was Christus für uns getan hat. Und wir haben nur einen Bruchteil von dem erkannt, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Und ich sage dir ganz klar und deutlich, so auch wenn du 120 Jahre auf dieser Erde zubringst und jeden Tag deine 10 Kapitel liest in der Bibel, das ist gut. Aber du wirst das Vollmaß des Christus hier nicht erkennen. Es bleibt immer noch ein unendliches Maß der Erkenntnis Gottes übrig, wenn wir die Ewigkeit wechseln. Weil Gott ist Gott und Gott ist unendlich in seinem Wesen, unfassbar. Und das hält uns auf dem Weg, wenn wir erkannt haben, was Christus für uns getan hat. So, und dort steht, alles hat uns Gott geschenkt. Und ich erwähne es nochmal, dass Paulus dasselbe geschrieben hat in Römer 8, 32. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für dich und mich dahingegeben. Wie sollte Gott, wenn er seinen eigenen Sohn für dich gegeben hat, schreibt Paulus, dir in Christus nicht auch alles schenken. Alles, alles, alles. Gott ist so gut. Er hat dir das bereits in Christus geschenkt. Amen. Und das darf uns nicht wegrücken irgendwo. Ne? An dieser Stelle drücken wir mal kurz die Pausentaste. Und zwar hatten wir am Freitag einen sehr starken Hauskreis bei uns. Wir haben ja die Vertretung gemacht von Weigels. Waren wieder mal bei uns, waren zurückversetzt in alte Zeiten. Wir hatten eine sehr starke Anbetungs- und Gebetszeit. Und wir hatten ja, früher hatten wir ja zweimal Hauskreis bei uns zu Hause, Mittwoch Hauskreis, Freitag Gebetsabend. Und ich war im Gebet, war ich sofort zurückversetzt in diese Zeit und hatte dieselbe Sicht und Vision von Deutschland, die ich damals in so einem Gebetsamt bei uns zu Hause hatte. 1:1. Ich stand bloß 2 Meter weiter weg als wie damals. Und ich habe das wieder gesehen, was Gott vorhat in unserem Land. Dass er überall, in jeder Stadt, in jedem Dorf, Gebetsfeuer anzündet. Gebetsaltäre aufsteigen. Wo durch Gebet, durch Lobpreis, Anbetung in jedem Ort Gott ein Opfer dargebracht wird und im ganzen Land diese Lichter angehen und dass dieses Licht der Herrlichkeit Gottes die Finsternis von Deutschland vertreibt. Und dass es nochmal eine Zeit, kurze Zeit der Gnade für unser Land gibt. Amen. So, und dann habe ich zum Hauskreis habe ich gesagt, ich weigere mich ja eine Predigt zu halten. Mache ich nicht, machen wir sonntags. Wir arbeiten heute Abend gemeinsam. Und an dem Thema. Und es ist so auferbauend für uns gewesen, was wir dort erlebt haben im Hauskreis. Und ich lasse euch mal ein kleines Stück dran teilhaben. Und diejenigen, die nicht dabei waren, nehme ich heute mal ein ganz kleines Stück dort mit rein. Und zwar habe ich dort Bezug genommen auf diese Stelle, was wir das letzte Mal gesagt haben, aufwecken durch Erinnerung. Und dann habe ich jedem ein Blatt Papier in die Hand gegeben und habe gesagt, wenn Paulus sagt, ihr habt alles in Christus geschenkt bekommen vom Vater. Wenn Petrus dasselbe sagt, ihr habt alles erhalten in Christus, dann ist das so ein allumfassender Begriff. Alles erhalten und habt alles empfangen. Und dann geht man nach Hause und sagt, ja, ich habe alles, aber man hat nichts in der Hand. Das muss greifbar werden, das muss fassbar werden, denn nur das, was du in deinem Herzen erkannt hast, das wendest du dann auch an. Von dem alles ist erstmal schön und gut, aber da musst du das spezifisch machen. Und da habe ich gesagt, denk mal kurz nach und dann schreib mal 3 Dinge wenigstens auf von dem, was dir an Christus geschenkt worden ist, was Petrus als alles bezeichnet, was für dich das Wichtigste ist. Und zwar nicht aus deinem Verstand irgendwas, jetzt, ich weiß das ganz gut, was man da für eine Antwort gibt, sondern aus dem Herzen. Weil hier geht es um Jesus und um dich. Es ist 1:1 diese Beziehung. Und dann habe ich gesagt, dann schreib mal wenigstens 3, und wenn eine Sache ist, kein Problem. Aber schreib mal wenigstens 3 Sachen auf diesen Zettel, die dir sofort wichtig sind, wenn es darum geht, was ist dir in Christus geschenkt vom Vater. So im Herzen, was ist das Wichtigste in meiner Beziehung zu Jesus? Und was ist das, was mich am meisten begeistert, was der Vater mir geschenkt hat? Weil wir sind ja schon eine Weile mit dem Herrn unterwegs. So, und was hält dich auf dem Weg? Was begeistert dich an Gott? Was begeistert dich an Jesus? Was ergreift dich? Und wofür kannst du ihm danken? Schreib das hin. Und dann auf der Rückseite des Zettels habe ich gesagt, jetzt kannst du dem Herrn mal aufschreiben, was er in deinem Leben getan hat. Schreib mal wenigstens 3 Zeugnisse auf, was Gott in deinem, je nachdem, wie lange du mit dem Herrn unterwegs bist, was er in deinem Leben bewirkt hat. Das heißt, aufwecken durch Erinnerung. Viele Dinge, die Gott in uns getan hat, die sind so verschüttet, die gehen im Alltag unter, man vergisst das und dann sagt, ja, das war gut, aber hol das wieder hoch. Und dieses Vergessen dieser Dinge hattest du schon im alten Volk Israel. Deswegen schreibt der Psalmist im Psalm 103, diesen bekannten Psalm, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und dich heilt von all deinen Gebrechen. Der Psalmist spricht schon vom Kreuz. Der dein Leben vom Verderben erlöst hat und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das sind Verse des Neuen Bundes. Und so hat der Psalmist damals die Israeliten auch beständig aufgeweckt, wachgehalten, indem er sie daran erinnert hat, erinnert euch, was Gott mit euch als Nation, die aus Abraham hervorgegangen seid, was er mit euch getan hat. Und persönlich. Und ich fand das so stark an dem Abend, dass da kamen so starke Sachen. Markus hat leider eine Predigtstraße gemacht. Das fand ich gut. Ich sagte, dann nenne mal die 3 Dinge, die da am wichtigsten geworden sind. von dem, was Petrus hier als alles bezeichnet. Und wenn du eine Bibelstelle dazu hast, ist es gut, wenn keine, findet man gemeinsam eine. Und also für uns war der Abend total erbaulich, was da kam. Weil dann sprichst du von Christus, das sprichst aus dem Herzen. Es spricht aus dem, wie jeder steht und wie er mit dem Herrn unterwegs ist. Und die Zeugnisse, die dann hinten standen, was der Herr in den einzelnen Leben getan hat, war einfach zur Ehre seines Namens. Amen. So, jetzt habe ich lange geredet, die Pausentaste ist immer noch. Ich möchte jetzt mal für diejenigen, wir sind ja heute beurlaubsmäßig familiär unterwegs. Aber ich möchte jetzt mal euch fragen, die ihr jetzt nicht am Freitag mit bei uns wart, die dabei waren, die sind raus. Aber die mit nicht dabei waren, was würdet ihr spontan jetzt, wo ich habe ja eine Weile gesprochen, um dich überlegen zu lassen, was ist dir sofort gekommen, was dir das Wichtigste, du kannst auch drei Sachen sagen, was das, dir das Wichtigste ist, was Gott der Vater dir an Christus geschenkt hat? Ude, fängt gleich mal an hier, Ude.
Ewiges Leben.
Amen. Preis dem Herrn. Dein Name ist im Buch des Lebens.
Wieder neu geboren zu sein.
Halleluja. Das gehört zusammen. Neues Geburt, neue Geburt, neues Leben. Das ist das Wichtigste, ja.
Bedingungslose Liebe.
Amen.
Dass Jesus der Fels in meinem Herzen geworden ist, der ganz tief drin ist und nichts tiefer gehen konnte mehr.
Vergebung der Sünden.
Amen. Frieden durch Vergebung.
Annahme der Menschen, also von uns selber.
Ja, neues Leben.
Die Erlösung von den Sünden und die Gerechtigkeit vor Gott, vor seinem Thron.
Amen. Sehr gut, sehr gut. Du warst schon, komm ich zu Heike.
Er hat mich mit sich versöhnt, der Vater.
Amen, die Versöhnung, Halleluja.
Seine Gegenwart.
Oh, Halleluja, genau. So ähnlich war es bei mir auch.
Dass der Weg zum Vater wieder frei ist und der Vorhang zerrissen ist. Dass zum Vater kommen kann.
Amen, genau, die Gemeinschaft mit ihm.
Heilung im Herzen.
Die Errettung.
Amen. Habe ich jemanden vergessen? Ach ja, hinten noch. Mann. Ingrid, bist du laut leid dran?
Ich würde auch sagen, der Errettung und der Vergebung und der Liebe.
Ja, dieses große Geschenk, dass Christus in mir drin ist und er in mir und dass ich ihm 100% vertrauen kann. Ja, und so weiter und so fort.
Dass ich mich als sein geliebtes Kind fühlen darf und das weiß. Amen. Amen.
Erst erlebt. Ne?
Wachstum und Versorgung.
Inneren Frieden.
Sehr gut, sehr gut. Inneren Frieden, genau, in Christus. Und du? Dass du gerettet bist, ne?
Mhm.
Amen. Ja, ist die Hauptsache, richtig. Halleluja. Preis dem Herrn. Ist doch schon ganz stark. Also das waren so die Dinge, die dir in deinem Herzen sind, wenn du dran denkst, was du in Christus geschenkt worden ist, dann kommen diese Dinge sofort hervor. Und viele haben das erwähnt, die Vergebung der Sünden und die Gerechtigkeit, die neue Geburt. Und genau das erwähnt Petrus in seinem Brief. Und darum soll es heute noch mal ein Stück gehen. Weil das ist das Größte und das Gewaltigste, was jemals geschehen konnte, dass Gott sich selbst für uns gegeben hat, als wir noch fern waren von ihm. Und er hat mit seinem eigenen Blut bezahlt, damit wir leben. Stellvertretend. Er starb, damit wir leben. Amen. Es gibt nichts Größeres. Und das hat er aus Liebe für dich und mich getan. Amen. So, und wenn wir das erkannt haben, schreibt der Petrus hier in seinem Brief, dann hat das in unserem persönlichen Leben eine Auswirkung. Dann sagt er, dann kommt Eifer hervor, aus uns und Glaube und dann wachsen die Früchte daraus, 7 Stück. Und die letzte ist die Agabeliebe. Das heißt, wenn wir das richtig erkannt haben, was wir jetzt geäußert haben, diese Dinge in Christus, dann setzt es in uns Eifer frei und wir fangen an, das zu ergreifen, darin zu leben, und es wachsen Früchte. Denn der Glaube ohne Früchte oder ohne Werke ist ja tot. Das heißt, es hat immer ein Resultat. Gott investiert in uns, er sät in uns hinein, er sät Christus, die neue Geburt in uns hinein, er sät sein Wort hinein. Und ich habe es am Freitag zum Hausgeist schon erwähnt, schaut in die Natur. Ich mag das so sehr, auch wenn wir jetzt im Urlaub fahren, ich mag es so sehr, durch die Getreidefelder zu laufen oder zu laufen ist das Beste, ja. Simone mag die Mohnblumen, die Kornblumen sind schon fast weg jetzt. Aber das Getreide, schaut mal diese Felder an. Die weiß sind zur Ernte, sämtliche Getreidesorten. Und dann denken wir darüber nach. Gott spricht durch die Schöpfung zu uns. Römer 1. In der Schöpfung können wir erkennen, wie Gott ist. Und er hat ihn, wenn du das siehst, so eine Ehre. So viele Körner sind aus einem entstanden. Und jedes dieser einzelnen Körner hat wieder die Fähigkeit, im nächsten Jahr wieder einen ganzen Halm, eine ganze Pflanze hervorzubringen und sich zu multiplizieren in Größenordnung. Amen. Das heißt, so ein Getreidefeld hat man mit einem winzigen Korn begonnen, was in die Erde fiel, starb und Frucht brachte. Und so ist das mit allem, was Gott macht in der Schöpfung. Vielfältig, überfließende Frucht. Und so hat er in dich und in mich Christus investiert, er hat sein Wort hineingesät in uns, er hat uns seinen Geist gegeben, das sind alles Dinge, die in den Verheißungen enthalten sind. Er gibt uns das Wort, dass es in uns wirkt, und alles, was von Gott kommt, hat diese Kraft, sich zu multiplizieren. Es hat immer etwas Wachstümliches in sich. Jesus sagt, dass kein Wort, was von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das heißt, jedes Wort, was du hörst, denn der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes, was du durch den Heiligen Geist geoffenbart bekommst, was du täglich aufnimmst, stärkt deinen inneren Menschen und es setzt die Kraft frei, dich zu verändern, nämlich in das Bild von Jesus, wie Petrus das beschreibt. Dazu sind dir die Verheißungen gegeben. Amen. Gottes Wort ist immer wachstümlich. Es hat immer Kraft, sich in Größenordnung zu multiplizieren. Und Paulus, als er seine letzte Rede gehalten hatte an die Ältesten in Ephesus in Apostelgeschichte 20, er wusste, dass er aus Rom nicht wieder zurückkehrt. Und dann sagte er an seiner letzten Rede an die Ältesten von Ephesus, ich befehle euch und die Gemeinde Gott an und dem Wort seiner Gnade, was die Kraft hat, euch aufzubauen und auf dem Weg zu halten. Paulus hat es erkannt, das Geheimnis des Wortes Gottes, was Gott für eine Kraft in sein Wort, in den Heiligen Geist hineinsetzt, sodass er sagt, ich habe jetzt keine Sorge mehr um euch, ich gehe, ich habe 3,5 Jahre euch und Tag und Nacht ermahnt, damit ihr auf dem Weg bleibt. Und jetzt muss ich gehen. Aber ich sage, Gott macht sein Werk weiter. Und das Wort seiner Gnade. Amen. Und so wirkt es in dir und in mir. Und das bringt eine Frucht hervor. Und dann die 7 Dinge, die wir heute bloß auf eine Sache will ich ansprechen, nicht der Reihe nach jetzt durchnehmen. Und dann schreibt Petrus hier weiter im Vers 9, wenn diese Früchte in einem Leben eines Gläubigen nicht gewachsen sind, sagt er, wem diese Dinge fehlen, nämlich die Früchte, der ist blind und kurzsichtig, hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das heißt, wenn diese Früchte nicht in uns wachsen, dann ist in uns genau das passiert, wovor Petrus am Ende seines Lebens extrem warnt. Auch der Psalmist aus 103 gewarnt hat, nämlich Vergesslichkeit. Wir vergessen das, was Gott getan hat. Und deswegen fand ich das gut, dass so viele von euch haben das gesagt, die Vergebung der Sünden und die Gerechtigkeit in Christus, beides durch sein Blut. Und Petrus sagt, wenn keine Frucht aus unserem Leben und nicht die entsprechende hervorkommt, dann haben wir das vergessen, dass uns die Sünden vergeben worden sind. Was Größeres kann da nicht passieren, als das, was Gott in Christus für dich getan hat. Er hat dich begnadigt, dir vergeben, dir Gerechtigkeit geschenkt, die du nie verdienen konntest. Und das alles hast du durch Buße und Glauben erhalten, nicht durch eigenen Verdienst. Was sagt das Wort? Damit kein Mensch sich rühme. Keiner kann sich hinstellen, ich bin der Beste. Gott muss zufrieden sein, dass ich in den Himmel komme. Keiner hat die Herrlichkeit Gottes erlangt. Sind wir alle gleich. Und wir werden alle gerecht gemacht und gerettet durch die Gnade, durch das Opfer seines Blutes. Amen. So, Petrus erwähnt das hier. Er sagt, wem diese Dinge fehlen, da fehlt irgendwie der Durchblick, weil die Dinge dieser Welt verblenden uns immer wieder, irgendwie verdunkeln unsere Sichtweise, dass wir das Lamm, was auf dem Thron sitzt, nicht erkennen und was er für uns getan hat. Und so brauchen wir alle Zeit einen geistlichen Scheibenwischer, das Wort Gottes, das uns daran erinnert, wir müssen uns gegenseitig daran erinnern, damit wir wieder klare Sicht erhalten und auf dem Weg bleiben. Dass wir uns alle Zeit daran erinnern, dass uns die Sünden vergeben sind. Amen. So, und ich möchte euch jetzt noch ein Beispiel aus dem Leben von Jesus bringen. Darüber möchten wir heute sprechen. Könnt ihr schon mal aufschlagen aus Lukas 7. Da ist eine Begebenheit, wo Petrus auch mit dabei war. Und die ist sehr, sehr eindrücklich. Und hier siehst du ein Beispiel aus dem Leben von Jesus Christus, von einer Person, die erkannt hat, dass ihr die Sünden vergeben worden sind und die so eine Frucht hervorgebracht hat, dass in einem anderen Evangelium Jesus Christus von dieser Person sagt, überall, wo in der ganzen Welt das Evangelium gepredigt wird, wird auch von dieser Frau gesprochen werden, was sie an mir getan hat. Weil, nochmal zurück, Petrus erwähnt in diesen Früchten, die wachsen, die letzten zwei ist ein Weg. Die letzten zwei, das vorletzte ist die Bruderliebe und das letzte ist die Agapeliebe zu Gott in den Menschen. Aber es ist ein Weg dahin. Und bei dieser Frau, wo wir jetzt gerade lesen werden, ist diese Frucht innerhalb kurzer Zeit gewachsen und sie hat sie zum Ausdruck gebracht. Und dann hast du eine andere Person, nämlich der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte. Und er war genau das ganze Gegenteil. Er hat zwar Jesus eingeladen, aber bei ihm war diese Frucht nicht enthalten, vorhanden. Und so hast du diese zwei Personen. Und irgendwo wirst du dich wiederfinden, zwischendrin. Lasst uns mal lesen, was hier Lukas uns beschreibt. Lukas 7, ich lese mal den Text vor, damit wir einen Zusammenhang haben, bis Vers 48, 36 bis 48. Es bat ihn aber, also Lukas 7, Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem Jesus sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist soweit dazu, diese Begebenheit, also hat sich echt mal ein Pharisäer getraut, Jesus einzuladen. Die meisten waren ja nicht ganz so freundlich ihm gegenüber gestimmt. Das war schon einer, der irgendwo gemerkt hat, an dem Jesus ist was dran. Und er war ihm nicht feindselig gegenüber eingestellt. Und dann hat er gesagt, komm, ich lade dich mal mit deinen Jüngern zu mir nach Hause ein, zum Essen. Das ist eine Geste der Gastfreundschaft. So, und Jesus hat diese Einladung angenommen. Und als er dort zu Tische lag, sie lagen da so auf Polstern, immer ein Arm, entweder rechts oder links, ich weiß nicht, wie rum sie gelegen haben, war aufgestützt. Vielleicht je nachdem, wenn du Linkshänder bist, musst du dich rechts aufstützen, Rechtshänder links, weil bei der anderen Hand musst du ja dann essen. Also sie lagen dann auf so Polstern aufgestützt, so um den Tisch. Werden wir jetzt beim Brunch nicht machen. Kennt man uns die Bänke sparen, ja. Aber jedenfalls war das damals so Sitte. Wahrscheinlich, wenn die dann satt waren, haben sie sich gleich umgelegt. Das haben ja unsere iranischen Freunde, ja, die mal hier waren, aus dem Iran, die Geschwister gesagt, dass es dann tatsächlich so ist. Wenn die dann satt sind, dann legen sie sich gleich um. Fällt dann immer viel noch vom Aufstützen zum Liegen. Aber nur die Männer. Und die Frauen müssen alles wegräumen. Aber deswegen führen wir das ja nicht ein. So, aber das war orientalische Sitte. Sie lagen zu Tisch. Und während Jesus mit seinen Jüngern dort mit dem Pharisäer in seinem Haus war, traut sich diese Frau in das Haus des Pharisäers. Alleine das ist schon sehr stark, was sie dort macht, was in ihrem Herzen für eine Liebe da ist, wie sie zu Jesus gezogen wird. Normalerweise, weil sie war ja eine stadtbekannte Sünderin. Und der Pharisäer war da Inbegriff von Gerechtigkeit. Und dort in dieses Haus zu gehen, zeigt, was in ihrem Herzen war. Amen. Und während Jesus dort lag, kam sie rein und hat geweint und ihre Tränen benetzten seine Füße, die staubig waren, weil der Pharisäer es unterlassen hat, Jesus das Wasser zur Fußwaschung zu geben. Also seine Füße waren staubig von der Reise. Und sie weinte zu seinen Füßen und ihre Tränen wuschen dann den Staub von seinen Füßen. Und dann hat sie ihre Haare genommen, die langen Haare, und hat die Füße damit abgetrocknet. Und die hörte nicht auf zu weinen. Und wo sie dann fertig war, hat sie dieses Alabasterfläschchen, auf jeden Fall ist es ein extrem wertvolles Öl gewesen, Salböl gewesen, von einem sehr hohen Wert, hat sie dann über die Füße von Jesus gegossen, hat ihn gesalbt. Und was ging in dem Pharisäer vor, während diese Frau das getan hat? Er sprach bei sich selbst. Also er machte Selbstgespräche in sich drin. Das kennen wir doch, ne? So diese Gedanken, die sich in uns bewegen, die wir nach außen hin nicht äußern. Und wir haben das auch gelernt, das, was in unserem Inneren sich abspielt, nicht nach außen zu zeigen. Keine Gesicht, keine Körpersprache. Man verzieht keine Miene, aber innen geht was vonstatten. Und so war das in dem Herzen von dem Pharisäer. Und er hat gedacht, nach außen hin hat er sich nichts anmerken lassen, war freundlich wie bisher. Und er hat innerlich gedacht, wenn dieser Mensch tatsächlich ein Prophet wäre, wie ich gedacht habe, und der so viele Zeichen Wunder getan hat, von Gott gesandt, wenn er wirklich ein Prophet wäre, hätte er erkannt, wer diese Frau ist, nämlich eine stadtbekannte Sünderin. Und er hätte sie weggeschickt. So hätte es der Pharisäer gemacht. Und Jesus erkannte aber seine Gedanken. Das ist einerseits sehr gut, andererseits ist es sehr ehrfurchtsgebietend, also für mich zumindest. Wenn Jesus alle meine Gedanken kennt und ich am Ende, wenn ich vor ihm stehe, Rechenschaft ablegen muss, nicht nur vor all meine Worte und Taten, sondern vor alle Gedanken, die ich gedacht habe, sei es gut oder böse. So kennt Jesus auch deine Gedanken, was du denkst über den Nächsten, was du nach außen nicht zeigst, aber was in dir abgeht. Jesus kennt diese Gedanken. Das sagt uns diese Schrift ganz deutlich. Und so sagt er zum Simon, Komm, ich gebe dir mal ein ganz einfaches Gleichnis. Und das Gleichnis war wie aus der Grundschule. Und er sagt, da waren zwei Schuldner. Der eine schuldete dem Schuldner 500 Tageslöhne und der andere 50 Tageslöhne. Ein Denar war ein Tageslohn. Und dann fragt er ihn, wer von ihnen wird diesen Schuldner am meisten lieben, wenn er ihm diese Schulden erlässt? Und jeder hätte von uns die Antwort gegeben, der ihn am meisten geschuldet hat, diese 500 Tageslöhne. Und so antwortet der Pharisäer genau dieselbe richtige Antwort. Und Jesus sagt, du hast richtig geantwortet. Und Jesus ist so interessant, aber er spricht auch zu den Leuten, er lässt sie selber kommen, er legt ihnen dieses ganze simple Gleichnis vor und nachdem er die Antwort gegeben hat, bringt er die Sache auf den Punkt, was in dem Herzen von dem Pharisäer abgegangen ist. Amen. Er geht nicht sofort an den Pharisäer ran und sagt, du hast mir kein Wasser zum Fußwaschen gegeben, du hast die normalsten Höflichkeitsbegrüßungszeremonien des Vorderen Orient hast du komplett unterlassen. Also kurz gesagt, du hast mich missachtet. Hat er ihm nicht direkt gesagt, er hat ihn erst kommen lassen und hat das Beispiel von dieser Frau erwähnt. Und dann sagt er zu ihm, Simon, Vers 44, siehst du diese Frau, die du in deinem Herzen verurteilt hast oder immer noch verurteilst? Und Jesus wusste, was dieser Pharisäer dachte und wo du auch mich verurteilt hast, dass ich sie nicht richtig einschätze. Siehst du sie, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, sie aber hat meine Füße mit den Tränen benetzt, mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mir mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie hat meine Füße mit Öl durch Salbe gesalbt. So, und um das zu verstehen, musst du diese Begrüßungszeremonien im Vorderen Orient verstehen, die völlig normal waren. Jeder Gast, also die Gastfreundschaft stand dort in Israel oder im Vorderen Orient, auch in den heutigen muslimischen Ländern, steht sehr weit oben. Jemanden zu beherbergen, wurde mit großer Würde empfangen und man wendete dort sehr viel auf, um diesen Gast zufriedenzustellen. Und das begann damit, dass man dem Gast entweder Wasser gab, eine Schüssel, dass er sich die Füße waschen konnte, oder in einem höhergestellten Haus hat man den geringsten Sklaven abgestellt, der diese niedrige Dienstarbeit verrichtet hat, und man ließ diesen Gast hinsetzen und der Sklave hat ihm dann die Füße gewaschen. Also das war die niedrigste Sklavenarbeit in einem Haus, wenn man einen Sklaven hatte. Wenn man keinen hatte, hat man zumindest die Schüssel hingestellt, dass ich selber die Füße waschen konnte. So, aber das hat der Pharisäer komplett unterlassen. Und jetzt könnt ihr mal den Zusammenhang auch verstehen, wo Jesus im Johannes 13 allen seinen Jüngern die Füße wäscht. Er hat sich so erniedrigt, weil darum hat er Petrus gesagt, was machst denn du hier? Weil das hat der niedrigste Sklave gemacht. Und dann sagt Jesus, was ich an euch getan habe, tut einander. Der Knecht ist nicht höher wie sein Meister. So. Aber der Pharisäer hat es unterlassen. Das war das Einfachste, das Simpelste, das an Höflichkeit dem Gast zuteil werden lässt. Also Jesus lag dort mit dreckigen Füßen, sag ich mal so. Er hat es aber auch nicht eingefordert. Er hat gesagt, ja komm, ich bin eingeladen, aber jetzt, ne? Das darf er ran und Wasser, dann bringe ich wenigstens eine Schüssel, dass ich meine Füße waschen kann. Jesus hat es nicht. Er hat die Herzen offenbar werden lassen von dem Pharisäer, das Herz. Er hat es nicht eingefordert, hat sich mit schmutzigen Füßen hingesetzt. So, und die nächste Höflichkeit, also diese Fußwaschung, diente zur Reinigung, klar, von dem Staub und gleichzeitig zur Erfrischung. Weil, wenn du dich mal zurückversetzt, vor kurzer Zeit waren bei uns auch 35 bis 38 Grad. Das war dort unten normal. Wenn wir mal im Mai in Israel waren, war Wüstenwind, da waren in Galiläa 42 Grad. Du hast gedacht, bis im Backofen, da sind wir jeden Abend nach unseren Touren, was wir gemacht haben, in See Genezareth baden gegangen. Es war eine geringe Abkühlung, da war ich auch ziemlich warm. So, das heißt, und wenn du dort nur kaltes Wasser hast, wo deine Füße abgewaschen werden, dient das schon zur Erfrischung des gesamten Menschen. Das ist ein Wohlbefinden. Und das lässt man jedem Gast zuteil werden. So, nachdem die Füße gewaschen sind, geht man zur nächsten Zeremonie über, bevor es zum Essen irgendwann mal kommt. Nämlich man umarmt diesen Menschen, also Mann zu Mann und Frau zu Frau, und man umarmt ihn und gibt ihm einen Kuss auf die Wange oder die Stirn. Und das ist ein Zeichen von tiefem Respekt, Freundschaft und Zuneigung. Damit zeigst du diesem Gast, du bist willkommen. Ich hab dich gerne und ich lade dich von ganzem Herzen ein. Zuneigung und Respekt. Wertschätzung. So, und darum liest du immer, also ziemlich oft in den Briefen im Neuen Testament, wo Paulus seine Briefe beendet, sagt er, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Das war genau das, was die damals auch gemacht haben mit den Gemeinden, auf Körn, auf Stirn und Wange. Das war üblich, das war bei denen vollkommen normal. Das war, wie gesagt, das Zeichen von tiefem Respekt, Freundschaft und Zuneigung. Und als dritte Zeremonie salbte man dann entweder den Kopf oder die Füße mit Salböl. Und das kühlte die Hitze ab, linderte die Strapazen der Reise. Und das heißt, wenn man lange dort läuft, in diesen einfachen Sandalen auf diesem staubigen Grund, und damals sind sehr viele Kilometer alles zu Fuß gegangen, da waren die Füße nicht nur staubig, sondern auch rissig. So, und das Öl diente dazu, um diese rissigen Stellen in den Füßen wieder zu schließen, um Heilung zu bringen. Deswegen verwendete man dann das Öl an den Füßen zum Beispiel für diesen Zweck. Und das war, diese Salben mit Öl war das Zeichen einer besonderen Wertschätzung dem Gast gegenüber. Wahrscheinlich macht man das nicht bei jedem, aber das war das Zeichen der besonderen Wertschätzung. Und erst dann, nachdem die Füße gewaschen waren, der Kuss auf Wange oder Stirn gedrückt wurde und Salbung auf Kopf oder Fuß angebracht wurde, durfte der Gast dann sich zu Tisch legen. Und das war die normale Zeremonie. Und Jesus sagte zum Pharisäer, all diese drei Dinge hast du nicht getan, all das hast du weggelassen, aber diese Frau, die du als Sünderin bezeichnet hast, sie kam und hat diese Dinge an mir getan. Sie wusch meine Füße mit ihren Tränen, sie trocknete sie ab mit ihren Haaren und hat pausenlos meine Füße geküsst. Und Jesus hat es gewähren lassen. Und dann hat sie meine Füße gesalbt. Das, was du nicht getan hast, hat diese Frau getan. Und dann kommt Jesus wieder auf das Gleichnis zurück, den Schuldenerlass. Und dann sagt er im Vers 47, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Amen. Das ist Gott. Denn alles, was Jesus tat, hat er beim Vater gesehen. Alles, was Jesus sprach, hat er vom Vater gehört. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich hört, hört den Vater. Wer meine Taten sieht, hat der Vater durch mich getan. Das ist Gott, der durch seinen Sohn genau diese Dinge wirkt. Er schaut immer das Herz des Menschen an und reagiert darauf. Und diese Frau suchte Vergebung. Sie wusste, sie war von ihren Sünden so überführt, dass sie in das Haus des Pharisäers kam, in die Höhle des Löwen. Und setzte sich dort diese Anschuldigung aus. Aber das hat sie nicht interessiert. Sie wollte Vergebung der Sünden. Und Jesus hat ihr die Sünden vergeben. Er hat es schon, vor dem Kreuz hat er schon die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und wisst ihr was? Diese Frau hat nie wieder gesündigt. Sie ist nie wieder zurückgekehrt in Prostitution und ähnliche Dinge. Sie hat ein Leben nach Gottes Geboten geführt, der Maßstäben. Amen. Und das ist das, was Petrus meinte. Du hast diese, hier geht es um die Vergebung der Sünden und vor uns haben das einige von uns hier gesagt. In Christus hast du Vergebung der Sünden empfangen. Und diese Vergebung bringt eine Frucht hervor. Echte Buße, echte Vergebung, wie diese Frau, nimmt das dir als Vorbild, bringt eine Frucht hervor, dass du sofort an die siebte Frucht rankommst, die Petrus beschreibt, nämlich Agape, Liebe. Du liebst Jesus so sehr, dass du alles andere ausblendest. Du willst nur ihn. Du suchst nur ihn und du dienst ihm. Amen. Das ist Liebe und das ist das, was Gott sucht. Deswegen hat er so viel in dich investiert. Er hat dir deine Sünden vergeben und er sucht diese Reaktion von uns. Und das ist das Beispiel, wie Gott es sehen möchte. Und auf der anderen Seite hast du den Pharisäer. Stolz, selbstgerecht. Er hat Jesus zwar eingeladen ins Haus, war auch bereit, mit ihm zu essen. Aber hier drin war er distanziert. So abwartend. Mal sehen, was hier passiert. Er zeigte ihm die Liebe nicht. Warum? Weil er suchte von Jesus Christus nicht die Vergebung. Er suchte ein nettes Gespräch. Er wollte vielleicht, dass Jesus in seinem Haus ein Zeichen Wunder wirkt, Kranke heilt oder Worte der Erkenntnis spricht. Er wollte seine Gaben, aber nicht sein Werk, was er tut, sein Herz. So ist es bei vielen Christen. Sie wollen nur, wie sagt es so schön, die Hand des Meisters, aber nicht sein Herz. Kurz gesagt, er war distanziert. Und diese Distanz in seinem Herzen hat sich gezeigt, dass er Jesus nicht mal die normalsten Gesten, Zeremonien der damals allgemein üblichen Begrüßungen zuteil werden lassen hat, sondern hat ihn einfach durchgewinkt. Leg dich zu Tisch. Da war keine Reinigung, da war keine Erfrischung der Fußwaschung. Da war kein Zeichen von tiefem Respekt, Freundschaft und Zuneigung durch einen Kuss. Und da war auch kein Zeichen der besonderen Wertschätzung durch Salbung mit Öl. Innerlich kalt, selbstgerecht, stolz. Und das ist das, was ich letzte Woche erklärt habe mit Religion, Religiosität. Die Pharisäer sind ein Sinnbild für Religiosität, selbstgerecht. Und diese Frau ist ein Bild, ein Vorbild für einen demütigen, reumütigen Sünder, der Buße tut und das Herz Gottes berührt und Gnade empfängt und in dieser Gnade bleibt. Amen. Da sagst du, okay, das war ja eine stadtbekannte Prostituierte, eine Sünderin, wo Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben wird, der liebt ihm halt wenig. Ich habe eben nicht so eine Liebe zu Jesus wie diese Frau, weil mir sind ja nicht so viele Sünden vergeben. Ich bin christlich aufgewachsen, ich bin ein frommer Mensch immer gewesen, ich habe die Gebote die meisten gehalten, aber es sagt das Wort, wenn du eins brichst, hast du alle gebrochen. Also ich bin einfach ein guter Mensch. Dann bist du wieder Pharisäer. Und dann schaust du auf die anderen, okay, der ist frisch bekehrt, hat so ein krasses Leben hinter sich, kommt aus der Sumpf der Sünde. Da, wenn der jetzt Jesus liebt, das kann ich verstehen. Aber dann hast du einen, was haben wir da nicht erkannt? Was der Pharisäer nicht erkannt hat. Dass du in Gottes Augen genauso verloren warst, wie der grässlichste Sünder, der auf dieser Erde lebt. Amen. Du warst kein bisschen besser, wie der größte Sünder auf dieser Erde. Weil diese Sünden, was sie getan hat, das sind die Äste, die Zweige. Prostitution ist einfach eine sündhafte Auswuchs von Ablehnung. Und Ablehnung kommt von Stolz. Und alles, jede Sünde kommt zurück auf den Ursprung, auf Stolz und Rebellion. Und die steckt bei jedem Menschen drin. Und die wiegt in Gottes Augen schärfer und härter als wie die Tatsünden. Damit relativiert Jesus nicht. Er sagt nicht, dass diese Sünden in Ordnung sind. Er sagt nur, diese haben die Sünden erkannt, weil sie äußerlich waren. Aber die Pharisäer haben die Sünde nicht erkannt, weil sie innerlich ist. Die Selbstgerechtigkeit ist in Gottes Augen viel schlimmer. Dieser Stolz, ich bin ein guter Mensch, als wie die dort sind. liest die ganzen Evangelien durch. Ich habe jetzt wieder durch, aber jetzt lese ich das Evangelium, das Neue Testament wieder. Lies die Evangelien. Du wirst es immer erkennen, wie Gott durch Christus mit den Pharisäern gesprochen hat und wie Gott durch Christus mit den Sündern gesprochen hat. Zu den Pharisäern sagt er, Schlangen, Otter und Gezücht. Wer hat euch gewiesen, dass ihr dem Gericht der Hölle entfliehen werdet? Ihr getünchten Gräber. Äußerlich angetüncht mit Kalk, haben die damals gesagt, und innerlich voller Totengebeine. Und was waren die Totengebeine? Sind auch diese Gedanken. Ich bin besser. Das ist nicht so, ne? Dieses sich überheben über andere. Vergleich. So, und dann schauen wir, wie Jesus mit den Sündern umgegangen ist. Das Simon hat es letztes Mal gut zum Gebetsabend gebracht, diese Begebenheit mit dem kleinen Mann, der auf den Malbarbaum gestiegen ist, Zareus. Ein stadtbekannter Sünder, genauso. Und Jesus hielt an und sagt, ich will bei dir heute Gast sein. Er hat sich selber eingeladen. Und was geschah in dem Haus von Zareus? In seinem Herzen? Genau dasselbe wie bei dieser Frau. Sie haben Christus erkannt. Sie haben das Wesen Gottes erkannt. Und dieses Wesen Gottes führte zur Umkehr. Amen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen, wenn du das Wesen Gottes erkannt hast, deiner Reaktion darauf durch Buße und Liebe. Und da ihr alle eure Bibeln gut kennt, auch sehr bewandert seid in den Grundlagen, viel gelehrt worden seid, könnt ihr mir sofort antworten, welche Charaktereigenschaft von Gott führt dich zur Buße?
Demut?
Nein, Demut ist eine Folge, ist eine Frucht daraus. Ich meine jetzt, welche Charaktereigenschaft von Gott, wenn du Gott erkannt hast in diesem Charaktereigenschaft, führt es dich zur Demut. Die Demut ist die Folge. Aber welche Charaktereigenschaft von Gott führt dich zur Umkehr? Gehorsam ist eine Folge. Hier ist es.
Die Güte Gottes.
Genau, die Güte Gottes, dass Gott gut ist. Und wo steht's, Markus? Weißt auch noch, ne? Also sag mal wenigstens den Brief, wo es steht. Was hat er? Das ist nicht da. Genau. Genau. Römer 2, Vers 5. Weißt du nicht, o Mensch, schreibt Paulus, dass dich die Güte Gottes zur Umkehr leitet? Amen. Und das hat Zareus erkannt und das hat diese Frau erkannt. Warum ist die in das Haus des Pharisäers gegangen? Weil die in Christus hat die erkannt, wie Gott ist. Sie hat die Güte Gottes, dass Gott gut ist. Sie hat diese Zuversicht gehabt, wenn ich jetzt zu Jesus komme und ich bin eine Sünderin, ja, aber er wird mich nicht verurteilen. Und wenn ich Buße tue, wird er mir vergeben. Das ist die Güte Gottes, die er uns in Christus erwiesen hat. Das ist der Charakter hinter seinen Verheißungen. Amen. Wenn du die Güte Gottes in ihrem vollen Maße oder bruchstückweise erstmal erkannt hast, wie gut Gott ist, dann führt es dich zur echten Herzensbuße wie diese Frau und dann bringt es aus dir die Liebe hervor. Dann fängst du an, diesen Gott und diesen Jesus, der in dir lebt, der so gut ist, fängst du an zu lieben. Und du fängst diese drei Dinge an zu tun, ihm die Füße zu waschen und zu küssen und mit Öl zu salben. Amen. Die Güte Gottes führt zur Umkehr. Gott hat so viel investiert durch Christus in die Städte in Galiläa und sie taten nicht Buße. Darum sagte Jesus zu seiner Heimatstadt Kapernaum, wenn in Tyrus und Sidon diese Zeichen Wunder geschehen werden wie in dir, sie hätten schon längst in Sack und Asche Buße getan. Da sagt zu den Juden in Kapernaum, zu den Frommen, sagt er, wenn die Leute in Tyrus und Sidon diese Güte Gottes, die ich euch erwiesen habe, erkannt hätten, sie hätten schon längst Buße getan. Aber ihr widersteht in eurem Stolz. Und dann sagt er, und du Bethsaida, das ist die Stadt, wo Andreas herkommt und der Petrus, die gibt es nicht mehr, wir waren dort in der Nähe mal gewesen. ist ganz oben am See Genezareth Richtung Norden. So, und sagt er, und du Bethsaida, wenn in dir, wenn in Sodom und Gomorra diese Zeichen und Wunder geschehen wären, es würde heute noch stehen. Überleg mal, was Jesus sagt, und seine Worte können nie zurückgenommen werden. Er sagt zu Bethsaida, wenn damals der Abraham zum Beispiel oder der Lot im Auftrag Gottes diese Zeichen und Wunder getan hätten in Sodom und Gomorra, dieses abgrundtiefe, sündhafte Geschlecht in Sodom und Gomorra hätte daraufhin auf diese Güte hin Buße getan. Es würde heute noch stehen. Und Jesus spricht die Wahrheit. Aber ihr, das Wort Gottes prallt ab. Und dann sagt Jesus, die Leute von Ninive werden im letzten Gericht gegen euch aufstehen und werden gegen euch Zeugnis ablegen und euch verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Predigt des Jona. Und Jona sagt bloß, 40 Tage noch, dann kommt das Gericht. Das war seine Predigt. Mehr hat er nicht gesagt. Und da taten 650.000 Menschen Buße in Ninive. Versteht ihr jetzt? Du brauchst diese, wenn dein Herz kalt ist, wie die des Pharisäers, wenn du Jesus nicht die Füße wäschst und ihm nicht die Zuneigung gibst eines Kusses, ich sage noch gleich, was ich damit meine, und nicht die Füße salbst und so eine Distanz in dir da ist zu diesem Gott, der in dir lebt, der diese Beziehung, diese Neugeburt in dir geschenkt hat. Du hast, überleg mal, du hast Jesus genauso eingeladen wie der Pharisäer. Er hat ihn eingeladen. Und so hast du Christus eingeladen. Du hast Gott in dir wohnen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wie wohnt Christus in dir? Schreibt Paulus auch, dass in diesem apostolischen Gebet, Epheser 2, dass der stark, der innere Mensch stark wird durch den Heiligen Geist, damit Christus durch den Glauben in sein Herzen wohnt. Christus wohnt in dir, weil du glaubst, was das Wort sagt. Du hast Gott in dir wohnen und du musst Gott auch als Gott behandeln in dir. Wie diese Frau. Wasch ihm die Füße, küsse seine Füße und salbe ihn. Das ist Zeichen von Zuneigung, Liebe, Respekt und Wertschätzung diesem Gott gegenüber, der sein Leben für dich gelassen hat. Amen. Und du wirst seine Güte erkennen und seine Güte wird dich immer zur Umkehr leiten. Und das ist das, was die Veronika sagte, Demut bringt zur Buße und die Frucht ist Gehorsam. Und damit bleibst du in seiner Liebe. Amen. Aber du musst erst die Güte Gottes erkennen. Und wenn es in dir drin so kalt ist oder abgestumpft ist, dann lass dir von Petrus raten, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht die Güte Gottes in Christus Jesus, dass er seinen Sohn für dich, wie steht es in der Offenbarung, hat schlachten lassen. Das Lamm, das geschlachtet wurde und mit seinem Blut uns erkauft hat. Dann vergiss es nicht, sondern erinnere dich daran, damit du wieder wach wirst und die Realität erkennst. Und du wirst die Güte Gottes erkennen, die er für dich hat. Amen. So. Und dann fängst du an, richtig zu sehen. Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, ich bin gekommen, um die Blinden sehend zu machen. Aber ihr sagt, ihr seht, deswegen seid ihr blind. Was meint er? Er hat durch die Güte Gottes wurde den Menschen die Augen geöffnet. Wer Gott ist und wer sie sind. Und so erkannte die Frau ihre Sünde durch die Güte Gottes und sie wollte sie loswerden, weil sie den heiligen Gott und ihre Sündhaftigkeit erkannt hat. Aber diese Selbstgerechtigkeit, dieser Stolz verblendet und du siehst diese Wahrheit nicht. So, jetzt gehen wir mal schnell die drei Dinge durch. Fußwaschung, wie wäschst du Jesus die Füße? Das, was wir am Mittwoch hier zum Gebetsamt praktiziert haben. Wir sind in dem Thema drin geblieben. Dankbarkeit. Du wäschst Jesus die Füße durch Dankbarkeit. Einfach dankbar. Sei ihm dankbar, 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 was er für dich getan hat. Und drücke diese Dankbarkeit mit deinen Worten aus. Nicht nur hier drin, oh, ich bin dankbar, sondern drücke es ihm aus. Und zwar 1:1. Sei ihm dankbar. Sage ihm, wie sehr du ihm dankst, was er für dich getan hat. Damit wäschst du ihm die Füße. Du darfst auch gern Tränen der Dankbarkeit vergießen. Hast du das mal erlebt in so einer tiefen Begegnung mit Gott, in der Anbetung oder im Wort? Plötzlich kommt dir eine Offenbarung. Du bist so dankbar und dir kommen die Tränen. Ist vielen schon passiert. Ne? Auch. So, du bist so dankbar, denn hast du erkannt die Güte Gottes für dich. Du vergießt Tränen der Dankbarkeit. Wisst ihr was? Die Engel sind sofort da, sie sammeln diese Tränen ein, die werden im Himmel aufbewahrt. Weil diese Tränen der Dankbarkeit und die Tränen der Fürbitte, wenn wir dann in die Liebe kommen und Fürbitte tun, unter Tränen im Geist für die Verlorenen einstehen, diese Tränen werden im Himmel gesammelt, weil die Gott so wertvoll sind, weil es seinem Charakter entspricht, weil Gott über die verlorenen Menschen weint im Himmel. Amen. Und er möchte, dass seine Kinder das genauso tun. Amen. So, das kann aber nur der Heilige Geist. Und das kannst du nur, wenn du die Güte Gottes erkannt hast. Dankbarkeit. Beginne deinen Tag mit Dankbarkeit und ende deinen Tag. Das mache ich schon Jahrzehnte. Eins der ersten Dinge früh, das ist nicht die Länge der Zeit. Du kannst jetzt gleich sagen, okay, da hatten wir doch Zeit dazu. Nee, das ist nicht die Länge der Zeit. Es ist relativ kurz. Aber es ist eins der ersten Dinge, die ich früh tue. Und ich knie mich hin und ich danke ihm für die neue Geburt in Christus, dass ich gesegnet bin mit allen geistigen Segen, dass dieser Segen sich heute manifestiert in meinem Leben, Ehe, in Familiengemeinde. Ich danke ihm für sein Blut und dann sage ich Jesus alles, was das Blut für mich getan hat. Es hat mir vergeben, meine Sünden sind vergeben. Und dann hat er Simon noch hinzugefügt, es hat mich heilig und gerecht gemacht. Das Blut Jesu, es schützt mich vor Satan und den Werken der Finsternis, es heiligt mich, es reinigt mich, es tritt im Himmel für mich ein. Amen. Das war meine erste Predigt 2005. Der Heilige Geist hat gesagt, sprich nicht über Gemeindebau, sprich nicht über irgendwelche guten Dinge, also menschlichen Dinge, sondern sprich über das Blut. Dann gründest du die Gemeinde auf Christus. Amen. So, und das sage ich ihm. Ich sage, danke Jesus dafür, was er für mich getan hat. Ich mache da noch weiter. Ich danke ihm auch noch, dass mein alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist. Dass ich begraben bin durch die Taufe in den Tod. Dass ich mit Christus mit auferweckt worden bin und mit ihm an himmlischen Orten sitze. Und von diesem Ort jeden Morgen bete ich, dass auf die Erde runter der Wille Gottes geschieht. Ich bin bei meinem Vater und spreche von dort runter. Amen. Und ich mache das jeden Früh, egal wie es mir geht. Ich habe manchmal auch früh, nachts nicht richtig geschlafen oder dies, das und jenes. Mensch ist Mensch. Aber egal, ob ich Lust dazu habe oder keine, das ist vollkommen uninteressant. Wir werden nicht von unserer Lust und unserer Seele geführt und geleitet, sondern vom Geist Gottes. Amen. Und ich habe das in letzter Zeit vor allen Dingen immer mehr erlebt, indem ich das früh mache. Und manchmal noch da müde bin oder ich sage diese Worte mal und dann merke ich, kommt der Frieden. Wer hatte das? Frieden von euch? Hatte auch noch? Ah, Klaus, du hattest das. Diese Segnung in Christus, Frieden, inneren Frieden. Das hatten am Freitag auch einige. Du erlebst diesen Frieden. Das geht alles in Bruchteil von ein paar Minuten. Das ist nicht lange. Du lebst diesen Frieden und dann gehst du in den Tag. Und abends danke ich ihm nochmal für seine Gnade für diesen Tag. Also Dankbarkeit früh und abends. Damit wäschst du Jesus die Füße. Kuss. Zeichen der Wertschätzung. Das bedeutet, du kannst Jesus auch einen Kuss geben. So, das mache ich auch. Aber wenn du es nicht magst, musst du nicht machen, das muss innerlich kommen. Dakus bedeutet Respekt und Wertschätzung seines Wortes. Weil Gott spricht zu dir durch sein Wort. Und er möchte, dass du sein Wort aufnimmst, dass du dadurch lebst. Denn du lebst nicht von deinem Frühstücksbrötchen nur allein oder dein Müsli, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Lass dich stärken jeden Morgen. Es geht nicht um die Zeit. Gott kennt deinen Tagesablauf, aber er sieht dein Herz. Respekt seines Wortes und dann, wie gehe ich mit seinem Wort um? Achte ich sein Wort, lese ich sein Wort und tue ich es auch. Das ist wie für ihn, als würdest du ihn küssen, weil Jesus ist ja das Wort Gottes, was Fleisch geworden ist. Also wie gehe ich mit dem Wort Gottes um? So leicht fahre ich da, ich lese jetzt mal schnell mein Kapitel Bibelfried, damit ich meins erfüllt habe, so geht das nicht. Das ist Religion, Beziehung. Ich suche Gott von Herz, Heiliger Geist, offenbar mir das Wort, was Gott mir heute zu sagen hat. Und dann fängst du an zu lesen. Und dann wird es immer mehr. Weil du erkannt hast, dass das Wort dich aufbaut, damit dein innerer Mensch gestärkt ist. Amen. Und Öl der Salbung ist die Anbetung. Er hat die erste Stelle in deinem Leben. Anbetung sind nicht nur Worte, sondern es ist dein Lebensstil, deine Prioritäten. Damit salbst du Jesus, wenn du ihn an die erste Stelle setzt und ihn nach seinem Willen fragst und ihn anbetest mit Worten, ob du nur singen kannst oder nicht. Du kannst ihm auch sagen, Jesus, ich bete dich an. Das Lamm auf dem Thron. Anbetung ist wie Salböl. Du erwähnst seinen Namen. Steht im Hohelied 1, sein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Somit salbst du die Füße von Jesus. Ich habe das vielleicht 2-3 Mal erlebt, während meiner persönlichen Zeit oben in meinem Zimmer, weil ich angebetet habe, ist mir das 2-3 Mal passiert, dass ich die Füße von Jesus vor meinen inneren Augen gesehen habe. Plötzlich war das da. Und es war so eine Gegenwart da und dann habe ich seine Füße geküsst. Ne, so. Und es war so eine Gegenwart Gottes da. Das ist das, was er sucht. Damit dienst du ihm. Wisst ihr warum? Weil er sieht Milliarden von Menschen, für die er gestorben ist. Für die er dasselbe getan hat wie für dich. Und sie lehnen ihn bewusst ab. Und er, weißt du, wie das sein Herz verletzt? Weil er hat ihr sein Leben für sie gelassen und sie sagen nein. Und er weiß, wo ihr Ende ist. Und dann kannst du ihm Wertschätzung geben, hier auf dieser Erde schon, indem du ihn anbetest und ihm dankst. Das ist wie Salböl für ihn. Amen. Wir sind tatsächlich Menschen auf dieser Erde, die das genommen haben, was ich getan habe, die die Güte Gottes erkannt haben, die ihre Buße von ihren Sünden getan haben, die Vergebung empfangen haben und die mich zurücklieben. Amen. Mach das jeden Tag von Herzen. Denn du hast den Sohn Gottes eingeladen und er hat jedem von uns viel vergeben. Darum dürfen wir ihn auch viel lieben. Amen. Und damit stärkst du durch diese Beziehung mit ihm, stärkst du deinen inwendigen Menschen. Und was schreibt Petrus, da komme ich wieder zurück, im 1. Kapitel, durch diese Beziehung, die Gemeinschaft mit Christus, erkennst du die Dinge, die dir von ihm geschenkt sind. Amen. Gott offenbart seine Geheimnisse denen, die ihn suchen. Amen. Übrigens, wir machen das auch im Sinne nächste Woche dann Urlaub. Wir machen es so im Urlaub, weil Urlaub ist für wichtig. Es braucht Zeiten der Ruhe und der Arbeit, so schreibt Paulus. Dass die Seele ausruht und der Körper, aber auch der Geist. Es braucht alles, dreies. Ich genieße die Schönheit der Schöpfung, ich genieße die Zeit mit der Simone alleine. Und es ist auch wichtig für die Ehebeziehung. Aber jeden Morgen, Vormittag nehmen wir uns 1,5 bis 2 Stunden Zeit, wo wir Gott suchen. Und erst dann machen wir alles andere. Weil ich mache das genauso, dort weiter den inneren Menschen aufbauen. Jesus dienen. Und dann nehme ich mir immer Bücher mit von Leuten, die, wie David Brennert, lese mir zum zweiten Mal durch, die so weit waren im Herrn, und lese die Biografien. Durch gute geistliche Bücher. Ich habe das dicke Predigtbuch von Andrew Murray mit. Mal schauen, wie weit ich komme. Das sind Leute, die eine tiefe Beziehung zu, die das gelebt haben. Von denen lerne ich. Da blende ich, das kommt mal aus dem Alter auch mal raus. So kann sich darauf konzentrieren. Und jetzt habe ich das neue Buch von Randy Kay, habe ich mir jetzt bestellt. Gibt es leider nur in Englisch. Ich habe schon mal was von ihm erzählt, der schon im Himmel war, das gesehen hat, die Endzeitereignisse. Und der war eine ganze Weile im Himmel und ist dann zurückgekommen. Und er hat ein Buch zusammengestellt mit Geprüften. Er warnt sehr stark vor Fake, Nahtoderlebnissen. Es gibt sehr viel Fake jetzt, durch KI und sonst was. Und das ist alle, der Teufel verführt auf dieser Ebene. So, und er hat 140 echte Nahtoderlebnisse zusammengestellt und die war ich mir alle durchlesen. Also das baut auf, da kriegst du eine Sicht für den Himmel. Amen. Das ist mir auch im Urlaub so gegangen. Ich saß am See und ich lese so eine Begebenheit von David Brennert, wie so in Jordan Tibi der Heilige Geist gefallen ist, wie zu Pfingsten. Und was dort passiert ist. Und mir kamen die Tränen, die Gegenwart Gottes. So, und das erbaut, das richtet dich auf. Amen. Okay. Wasch ihm die Füße, küsse ihn, zeige Respekt vor sein Wort, Dankbarkeit und biete ihn an. Wisst ihr was? Jesus kommt sehr, sehr bald. Die Weltereignisse gehen in großen Schritten in diese Richtung. Aber bevor die letzten Gerichte kommen, wird Jesus seine Gemeinde vor den Gerichten retten, hinwegführen. Und das kann jeden Moment geschehen. Aber er kommt nur für die zurück, erstens, die das sehnsüchtig erwarten. Hebräer 9, Vers 26, das zweite Mal kommt Jesus zurück, nicht um der Sünde zu wegen, sondern denen, die ihn sehnsüchtig erwarten. Und das zweite ist, die Braut hat sich bereit gemacht. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Das liegt unmittelbar vor uns. Ich sage nicht, dass heute oder morgen ist. Ich sage nur, dass es sehr, sehr nahe ist. Die ihn sehnsüchtig erwarten und die sich vorbereitet haben. Amen. Und genau das, worüber ich heute gesprochen habe, bewirken genau das in dir. Sehnsucht und Vorbereitung. Denn Jesus hat es so oft gewarnt, dass es 2 Kategorien von Christen gibt, wenn er kommt. Den einen sagt er, ich kenne euch nicht. Sie waren wie dieser Pharisäer. Und zu den anderen sagt er, kommt herein, ist alles bereit. Amen. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für dein Wort, Herr. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du tief in unseren Herzen arbeitest. Ich bete, Herr, dass du deine Worte Frucht bringen lässt in uns, dass du es bewässerst durch deinen Heiligen Geist. Ich erkläre auch, dass das Blut Jesu diese Worte der Gnade Gottes und der Güte bedecken, dass Satan das nicht stehlen kann, sondern dass ich bete, dass diese Worte weiterwirken in uns und dass deine Frucht in uns hervorkommt. Amen.